Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Andis Dreitrad Triathlon Podcast, der sportlichste Podcast der Schweiz. Heute haben wir zu Gast Sportwissenschaftler, Fachautor und Trainer vom bekannten C3 Trainingscamp in Teneriffa, der Holger Lüning.
Hallo Holger, grüß dich.
Hallo Andi, grüße dich aus Deutschland.
Kannst du dich ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Ja, mein Name hast du ja schon genannt, Holger Lüning. Ich bin von Beruf Sportwissenschaftler, Sportmanager, bin Jahrgang 1965 und lebe in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main. Und das ist mal so kurz gefasst meine Kurzvita. Und im Sport komme ich ursprünglich aus dem Schwimmen. Durch meine Eltern auch bedingt bin ich damals reingerutscht und wie es so ist, irgendwann, da wird einem das Schwimmen doch mal ein bisschen langweilig und dann bin ich zum Triathlon übergewechselt und das sind so meine sportlichen Dinge und das Ganze habe ich dann im Laufe der Zeit auch beruflich umsetzen können.
Ich habe am Anfang für dich noch die berühmten 2 bis 3 Fragen an dich. Die erste wäre, bist du eher ein Gefühls- oder eher ein Kopfmensch?
Ja, man sagt ja gerne von 1 bis 3, was willst du denn haben? Sagst du die 2, also insofern würde ich fast sagen die Mitte. Es gibt ja so ganz interessante Typologie-Auswertungen und da muss ich sagen, im Regelfall bin ich da doch ziemlich mittig orientiert. Also hängt natürlich auch von der Situation ab, also insofern möchte ich mich da gar nicht so direkt festlegen.
Aha. Gut, gut. Und was denkst du, ist so der Schlüssel für dich, um glücklich zu sein?
Ich würde mal sagen, eine gesunde Neugierde. Das bedeutet dann natürlich auch offen zu sein für neue Dinge, nicht stehen zu bleiben, auch Kritik aufnehmen zu können. Und das hält doch insgesamt das Leben auf Touren.
Wenn man dich jetzt nicht kennt, du hast dich zwar jetzt schon vorgestellt, aber mit welchen 3 Worten würdest du dich selbst beschreiben?
Also grundsätzlich bin ich mal ein sehr zuversichtlicher Mensch. Ich sehe eher das halbvolle als das halbleere Glas. Das ist mit Sicherheit so eine Eigenschaft, die mir auch im Sport geholfen hat. Ja, der zweite Punkt, bin sicherlich leidenschaftlich bei dem, was ich tue. Wenn ich es tue, dann mache ich es richtig. Und dazu gehört natürlich auch, und das wäre so der dritte Punkt, eine gewisse Begeisterungsfähigkeit. Also sich mit allen Facetten einer Tätigkeit auseinanderzusetzen. Und ja, wenn man das, wie ich, auch noch an andere Menschen weitergeben kann, dann sind das so Dinge, die einfach wunderbar zusammenpassen. Und wo wir dann bei der zweiten Frage sind, was der Schlüssel, um glücklich zu sein, da haben wir dann irgendwie den ganz guten Zusammenschluss. Da gehört natürlich auch dann wiederum die Neugierde dazu.
Ja, die 3 Fragen waren perfekt auf dich zugeschustert.
Zufällig.
Du hast ja erwähnt, dass du vom Schwimmen kommst. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen beim Schwimmen?
Ja, angefangen habe ich, jetzt muss ich nachdenken, mein erster Wettkampf, das war so ein Volksschwimmen, gab es früher noch in Deutschland, das war so mit 7 Jahren. Aber das war nicht aus dem Training heraus, sondern nur, weil das zufällig bei uns im Freibad stattgefunden hat. Und da meine Eltern beide Schwimmer sind, war ich natürlich immer irgendwo dabei, habe aber auch immer andere Sportarten im Blick gehabt. Früher wollte ich wie viele Jungs auch mal Fußballprofi werden und einige andere Dinge. Also ich konnte mich nie so richtig entscheiden bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und da habe ich dann das Schwimmen etwas forciert und habe auf einmal gemerkt, dass die Leistungssprünge dann doch nicht lange ausbleiben. Das hat mich fasziniert und das hat dafür gesorgt, dass ich dann dabei geblieben bin. Also im Grunde kann man sagen, so mit 13 bin ich in das Leistungssporttraining eingestiegen.
Hast du irgendwas geändert an dir oder an deinem Schwimmen, dass du so einen Sprung gemacht hast? Du bist ja später noch auf nationaler Ebene geschwommen und hast mehrere deutsche Rekorde im Altersklassenbereich geholt. Hast du irgendwie viel mehr trainiert, mit deinem Vater mehr auf die Technik geschaut oder wie kam das?
Ja, meine Eltern haben sich dann rausgehalten. Ich habe dann im Verein so relativ schnell bin ich dann auf 6-mal Training die Woche gegangen, weil ich, wie gesagt, einfach Spaß dran hatte und leidenschaftlich dann auch dabei war. Und wie es immer so ist, wenn man Erfolge hat und merkt, dass das, was man investiert, sich auch irgendwo auszahlt in Form von Bestzeiten, vielleicht auch sogar mal der Bezirksmeistertitel oder was auch immer, dann macht es einfach Spaß. Und gerade in dem Alter ist das ja fast ein Selbstläufer. Dann denkt man gar nicht drüber nach, ob das Sinn macht oder nicht, sondern es ist einfach schön, auch mit Gleichgesinnten dann zusammenzukommen, die genauso natürlich ihre Ziele haben. Also insofern gab es jetzt gar keinen prägnanten Moment. Es war so ein schleichender Prozess und irgendwann war ich dann mal bei 10, 12 Trainingseinheiten die Woche.
Bist du damals auch schon in Trainingslager gefahren und hast die mitgemacht?
Ja, damals war das noch nicht so verbreitet, wie das heutzutage der Fall ist. Wir sind zwar immer mal weggefahren, um auch einen Tapetenwechsel zu haben, aber auch die Angebote waren damals noch nicht so gut strukturiert, wie das heutzutage ist. Also vieles musste man sich selber organisieren, mit Badbetreibern sprechen. Wir waren mal in der Toskana, das war dann wirklich schwierig. Und die uns zugesagten Schwimmzeiten, die wurden dann auch nicht eingehalten. Und insofern haben wir da doch eine ganz schöne Lücke gehabt, bis das alles ein bisschen professioneller wurde von Anbieterseite. Und dann waren wir schon ab und zu mal unterwegs. Aber nicht so, würde ich sagen, wie das heute der Fall ist und wie es fast schon dazugehört, ob man jetzt Schwimmer ist oder Triathlet. Da gehört ja im Grunde das Trainingscamp im Frühjahr fast schon dazu.
Hast du einen Unterschied gemerkt, als die Triathlon-Szene langsam größer wurde, dass auf einmal mehr Triathleten ins Schwimmbad kamen? Hast du das wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon während meiner schwimmsportlichen Zeit gemerkt. Da kamen dann einige Triathleten dazu, die natürlich sich auch erhofft hatten, von den Spezialisten ein bisschen was abgucken zu können. Und erstmal, was das Training anbelangt, Technik natürlich auch. Und ich hatte in den 80er Jahren mal eine ZDF-Reportage gesehen über den Ironman Hawaii. Damals gab es ja dieses legendäre Rennen mit Dave Scott und Mark Allen. Und das ist bei mir auch haften geblieben, wie die zwei da mit freiem Oberkörper leidend durch die Wüstenlandschaft oder über den Queen Kay Highway und dann Ali Drive gelaufen sind. Insofern hat mich das Thema Triathlon seit den 80er Jahren schon immer interessiert, habe mir auch Zeitschriften gekauft, wenn es sie dann gab. Also insofern habe ich dann schon auch gesehen, da entwickelt sich etwas in unserer Umgebung und das hat dann ja so richtig Fahrt aufgenommen, so Anfang der 2000er Jahre, als zum Beispiel der Ironman ja von Rot nach Frankfurt wechselte 2002, da gab es hier im Rhein-Main-Gebiet nochmal so einen richtigen Schub.
Aber du hast ja den Traum ja selbst auch erfüllt. Du bist ja selbst auf Hawaii gestartet in der Altersklasse, mit der schnellsten Schwimmzeit sogar.
Ja, genau. Ich habe dann irgendwann natürlich auch mir überlegt, was machst du denn, wenn die Schwimmleistungen stagnieren? Ich bin lange geschwommen, weil ich auch lange Zeit viel Spaß daran hatte. Ja, und dann habe ich mir gedacht, 2002 die erste Austragung in Frankfurt. Und da habe ich mir im November zu meinem Geburtstag die Anmeldung geschenkt und habe mir gedacht, so von November bis, das war damals im August, der erste Ironman in Frankfurt, da hast du jetzt einigermaßen Zeit. Schwimmen musst du eigentlich gar nichts machen. Jetzt musst du nur mal schauen, dass du irgendwie auf dem Rad und beim Laufen fit wirst. Und das war dann so mein erstes Langdistanzerlebnis, mehr oder weniger von Null auf Ironman. Und ja, ich glaube, das können viele nachvollziehen. Da läuft man über die Ziellinie und denkt sich, das mache ich nie wieder. Und man sieht sich am nächsten Tag schon wieder dabei, neue Pläne zu schmieden. Und da habe ich mir auch gedacht, irgendwie wäre es schon mal ganz schön, dieses Erlebnis Hawaii realisieren zu können. Und das habe ich dann 5 Jahre später geschafft.
Hattest du irgendwelche Probleme oder was hast du gar nicht gemocht, wo du auf den Triathlon umgestiegen bist? Ich denke, mit dem Laufen, athletisch, siehst ja sehr athletisch aus, hättest du nicht so Probleme gehabt? War mehr das Velofahren für dich die Schwäche?
Nee, überhaupt nicht. Da ich Hobby-Mountainbiker schon viele Jahre, fast Jahrzehnte war, hat mir das also gar nichts ausgemacht. Eher jetzt so die Problematik im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs zu sein, aber das Radfahren an sich ist für den Schwimmer auch deshalb ja weniger das Problem, weil er auch dort sein Körpergewicht nicht selber tragen muss, genauso wie im Wasser. Und das größere Problem, das wartet dann eigentlich beim Laufen auf einen, wenn dann der zum Teil ja doch recht schwere Schwimmerkörper, der es gar nicht gewohnt ist, sich selbst tragen und bewegen zu müssen, wenn der dann auf einmal wirklich auf die Probe gestellt wird, nach einem ermüdenden Radfahren dann auch noch laufen zu müssen. Also das war mit Sicherheit die größte Herausforderung und das sieht man auch bei allen Seiteneinsteigern, die vom Schwimmen kommen. Das Radfahren, das funktioniert immer recht gut, aber das Laufen, das ist dann wirklich mit sehr viel Mühe verbunden und hat bei mir auch so 2-3 Jahre gekostet an wirklicher Trainingsarbeit, bis das stabil wurde.
Merkst du einen Trainingsunterschied? Du machst ja auch Trainingslager. Merkst du einen Trainingsunterschied, wenn Schwimmer zu dir kommen und Triathleten im Wasser, von der Wasserlage oder von den vielleicht ganzen Gadgets, die die mal mitschleppen?
Ja, also die Schwimmer, die schon in Jugendjahren Wettkämpfe bestritten haben, die sind zunächst mal deutlich entspannter, wenn es um das Thema Leistung und Wettkampf geht, wo die Seiteneinsteiger, die später in den Sport kommen, doch ein bisschen, wie soll man sagen, nervöser sind und vielleicht auch ein bisschen unsicherer, was die Wettkampfsituation anbelangt. Also das ist schon mal der große Unterschied, dass derjenige, der Wettkämpfe früh schon bestritten hat, da einfach ein bisschen relaxter mit umgehen kann und auch mit dem, was auf ihn einprasselt, so an Trainingsbelastungen. Und im Training an sich, muss man sagen, haben diejenigen auch einen großen Vorteil, die schon in jungen Jahren hart trainiert haben, weil die ihren Körper ganz gut kennengelernt haben und auch wissen, wie er unter Belastung funktioniert. Da sind einige Seiteneinsteiger zum Teil noch nicht so weit und haben vor allem das noch zu lernen. Denn man darf ja auch nicht vergessen, es geht nicht nur um das Training, sondern natürlich auch darum, das Training in den Wettkampf zu transferieren. Und je größer die Erfahrung ist, desto sicherer ist natürlich auch dieser Transfer. Und das macht mit Sicherheit auch die Stabilität der Leistung von ehemaligen Leistungssportlern aus, dass sie einfach mit der Wettkampfsituation besser umgehen können.
Wenn du mit den Leuten, also wenn die bei dir ins Trainingslager kommen, siehst du auf Anhieb schon, wenn man einen groben Fehler macht und könntest ihn korrigieren, oder bist du jemand, der die erst alle mal so ein bisschen in seine Bahn lenkt von Technik und Wasserlage?
Ich bin ja jetzt schon seit, jetzt muss ich mal kurz überlegen, fast 4 Jahrzehnte, also nicht ganz, irgendwie im Trainerjob. Ich bin schon sehr früh als Jugendlicher dazu gekommen, Schwimmmannschaften zu trainieren und habe da schon sehr früh auch festgestellt, dass man die Eignung der Sportler schon ganz gut auch an Land erkennen kann. Sprich jetzt mal so die Proportionen, die Größe, die Muskulatur, wie sie ausgeprägt ist, das sieht man ja auch relativ schnell. Also insofern sollte ein guter Trainer auch hier einen echten Plan haben. Und ich sage mal, man sollte den Sportler schon an Land durchgescannt haben für sich selber, um womöglich zumindest mal einen Plan zu entwickeln. Auch was die Beweglichkeit anbelangt, wenn wir auf Teneriffa bei den Schwimmcamps zum Beispiel so das erste Warm-up machen, das erste Mal Armkreisen, dann kann man schon ganz gut erkennen, wo die Baustellen liegen. Gerade bei den Seiteneinsteigern ist das ja häufig die Beweglichkeit. Und insofern hat man dann schon eine ganz gute Fährte, auf die man sich begeben kann. Und wenn man das Ganze dann in der Bewegung im Wasser sieht, dann ergeben sich eigentlich die Aufgaben von alleine, kann man sagen.
Das hast du gut beantwortet, weil ich war selbst schon mal in 2 Kursen gewesen von Schwimmern, von Schwimmtrainern, die gesagt haben, ja, wir sind spezialisiert auf Triathlon, und dann bin ich dorthin gegangen und dann wurde eigentlich so das Programm F, sagt man, abgespult, und ich habe dann wirklich beim zweiten Mal bin ich gar nicht mehr hingegangen, weil es hat mir einfach nichts gebracht.
Mhm. Ja, die Voraussetzung ist eigentlich immer erstmal das Wissen. Das ist das, was bei uns ganz oben drüber steht und für uns auch ganz wichtig ist. Denn das World Wide Web, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Man kann sich viele schöne Informationen holen. Man kann aber auch ganz schnell in den Irrungen der Theoriewelten des Schwimmens landen, und dann sagt der eine das, der andere das, und dann probiert man so viele Dinge für sich selber aus, und deswegen steht für uns an erster Stelle, dass wir mal einen roten Faden entwickeln und dass wir auch wissenschaftlich darlegen, was Sinn macht und was nicht funktionieren kann. Und es gibt auch ein paar wirklich abstruse Technikideen, die wir da mal auf den Prüfstand nehmen, und das ist mal wichtig, dass die Sportler für sich selber wissen, so, das ist jetzt mein technisches Leitbild. Und da gibt es auch keine Abweichungen mehr von, es gibt auch keine Abkürzungen. Und dann funktioniert das Training auch auf einer ganz anderen Basis. Erstmal sprechen Trainer und Sportler dieselbe Sprache, sie nutzen dieselben Begrifflichkeiten und beide wissen, was damit gemeint ist. Und somit kommt man auch sehr viel schneller vorwärts. Und so haben wir doch in dieser einen Schwimmwoche, die wir durchführen, oftmals ganz tolle Erlebnisse und können da ja fast buchstäblich Berge versetzen mit den Sportlern. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß.
Gehen wir mal auf das T3-Trainingslager von dir ein. Die Leute kennen das vielleicht nicht. Vielleicht erklärst du mal, wie es zu der Idee kam und was du dort genau machst.
Ja, T3 steht für Tenerife Top Training, also die drei Ts am Anfang. Das Trainingszentrum wurde gebaut 2009, fertiggestellt. Und zu dem Zeitpunkt haben wir auch begonnen, mit dem Trainingszentrum zusammenzuarbeiten. Ich war die ersten 3 Jahre Gründer, Berater, der dafür zuständig war, die ganze Infrastruktur auf die Beine zu stellen, Radverleih, dann die Radstrecken zu kartografieren und natürlich auch die Menschen vor Ort so ein bisschen zu instruieren, was auf sie zukommt, weil das Wort Triathlon zwar bekannt war, aber inhaltlich niemand wusste, was man damit anzufangen hat. Schwimmen natürlich schon irgendwo, aber es gab auch in den deutschen Markt hinein überhaupt keine Kontakte. Das war so der Anfang und wir haben dann mehr oder weniger ohne Marketingbudget angefangen mit den ersten Trainingscamps. Ich kann mich noch erinnern, 2009 im November, mein erstes Schwimmcamp hatte ich mit 2 Teilnehmern, aber da haben wir schon gesagt, das ist jetzt egal, ob es 2 oder 20 sind, jeder bekommt bei uns 100% in der Hoffnung, dass die Sportler wiederkommen und vielleicht ein paar Sportler mitbringen beim nächsten Mal. Und so hat sich das dann auch wirklich gut entwickelt. So ein bisschen Start-up-Feeling war das tatsächlich. Und im dritten Jahr hatten wir dann so mehr oder weniger ausgebuchte Schwimmcamps und mittlerweile, jetzt haben wir gerade die 11. Wintersaison beendet, sind wir, so was die Anzahl der Schwimmcamps anbelangt, Marktführer, wenn man das so sagen kann, im deutschsprachigen Bereich und haben ja so einige tausend Sportler mittlerweile betreuen dürfen in all den Jahren.
Was bei dir auffällt, ich kann das von Playetas eigentlich nur sagen, dort trifft man natürlich auch andere, ich sag jetzt mal Veranstalter, und die gehen dann teilweise mit 20, 25 Mann auf eine 50-Meter-Bahn. Das ist bei dir ganz anders.
Ja, wir haben von vornherein gesagt, wir sind kein Sport-Entertainment-Unternehmer und wir sind auch keine Sporttouristiker, sondern ich komme ja aus der Sportwissenschaft. Also insofern will ich da auch einen anderen Anspruch umsetzen. Und wir haben von vornherein gesagt, diese Riesengruppen, die können und wollen wir nicht betreuen, denn ich möchte schon auch gerne meine Sportler mit Namen ansprechen und da gibt es eine natürliche Grenze und die ist bei 20 Sportlern und mehr nehmen wir auch nicht auf in unseren Triathlon- und Schwimmcamps. Das Ganze verteilt dann auf im Regelfall 4 Bahnen auf der 50-Meter-Bahn, also 5 Sportler pro Bahn und wenn wir auf der 25-Meter-Bahn sind, dann haben wir im Regelfall alle 6 Bahnen, also dass jeder auch genügend Platz hat, damit man nicht wie am laufenden Band schwimmen muss und vor allem, dass wir auch individuell auf die Sportler eingehen können und nicht einfach nur irgendwelche Trainingsprogramme da hineinplärren, die danach geschwommen werden in der Hoffnung, dass das irgendwie mal zu etwas führt. Und mit dieser, ja, Philosophie sind wir bisher auch gut gefahren und haben deswegen auch nicht so Verschleißerscheinungen, weil wir uns immer über viele Wiederholer freuen. Und vor allem auch merken, dass wir in der einen Woche etwas bewirken können. Und das ist ja auch unser Ziel. Denn einfach nur jetzt so ein Trainingslager mit Schwimmtrainingsprogrammen, so dass alle Sportler am Folgesamstag müde und kaputt nach Hause gehen, das kann im Prinzip jeder. Das inhaltlich so aufzubauen, dass alle Sportler auch am Freitagabend noch leistungsfähig sind, das ist halt dann halt schon eine etwas schwierigere Aufgabe. Und ja, das war das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben. Das funktioniert auch ganz gut.
Das heißt, wenn ich mal zu dir kommen würde und würde zum Beispiel, du würdest sagen, jetzt mach mal Delfin und ich würde nach 10 Meter kaputt sein, dann würdest du nicht sagen, okay, mach irgendwie durch, sondern dann würdest du dir schon was einfallen lassen, dass man dich da nicht quält.
Also so einen Spruch, den gibt es bei mir schon mal gar nicht. Mach einfach mal das und das, ohne zu wissen, ob derjenige, mit dem ich spreche, das schon mal gemacht hat. Bei uns gibt es einen Delfin-Workshop, wo wir eine pädagogische Reihe haben, also eine didaktische Reihe, wo wir das Delfinschwimmen aufbauen mit Kurzflossen, weil unser Ziel auch ist, dass die Sportler, die zu uns kommen, auch wirklich was lernen und dass sie zu Hause auch variabler im Training sind. Und da gehören die anderen Schwimmarten natürlich dazu. Also in dem Fall würde ich mit dir erstmal so eine saubere didaktische Reihe durchführen, bis wir dann am Ende dieses Delfin-Workshops in der Lage sind, unsere Sportler ja zumindest mal 25 Meter weit zu bringen. Denn auch hier gilt die alte Regel, wenn man Erfolg hat mit dem, was man tut, und da spreche ich jetzt die Sportler an, dann machen sie es auch weiter. Und das ist ja unser Ansatz, dass wir unsere Sportler nach Hause schicken und dass sie eben nicht, gerade wenn es Triathleten sind, nicht wieder ins nur Kraulschwimmen verfallen, sondern dass sie vielleicht auch mal anfangen, über das Lagenschwimmen nachzudenken als Trainingsinhalt und damit auch einfach viel mehr Spaß haben. Und das ist so ein ganz wichtiges Ziel, zu verdeutlichen, dass Schwimmen doch ein bisschen mehr ist als nur diese ewig gleichen Intervallserien.
Bekommst du Feedback manchmal von den Athleten, wenn die jetzt sich vorbereiten auf einen Wettkampf, kommen zu dir und starten später, oder verfolgst du die vielleicht manchmal auch, wie das dann gelaufen ist?
Im Nachhinein meinst du dann?
Ja, genau.
Ja, bekommen wir schon, immer wieder, muss man sagen. Das freut uns natürlich auch. Und das sagen wir auch unseren Sportlern. Und selbst wenn es nur ein Zweizeiler ist, bin da und dort gestartet, es lief so und so und so. Also wir brauchen da auch keine großen Aufsätze, sondern kann man natürlich auch. Also haben wir nichts dagegen. Aber das verfolgen wir schon sehr gerne. Und auch über die sozialen Medien funktioniert das ja wirklich ganz gut, zu sehen, was die Sportler im Sommer dann so aus ihrem Wintertraining machen. Das ist natürlich toll, das zu verfolgen. Und genauso schön ist es dann, viele Sportler ja auch im nächsten Winter wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn man dann so diese Entwicklung so ein bisschen zumindest mal mitbegleiten kann, dann lacht das Trainerherz.
Was kann man denn genau bei dir buchen und wann? Wann ist so die Hauptzeit?
Unsere Hauptsaison ist beschränkt im Grunde von November bis Anfang Mai, die klassische Winterzeit. Und in der Zeit bieten wir an Schwimmcamps und Triathloncamps. Das sind so die zwei organisierten Formen, die wir anbieten. Dann haben wir noch die bei uns sogenannte Flexi-Buchung. Das ist für Sportler gedacht, die ihr eigenes Training durchführen, vielleicht mit Sportkameraden kommen und sagen, wir brauchen eigentlich nur eure Infrastruktur, euer Backoffice, eure Informationen. Aber im Grunde trainieren wir nach einem eigenen Plan. Und das sind so die drei Buchungsmöglichkeiten, kann man sagen. Und da kann es natürlich auch mal passieren, dass wir Schwimmcamp-Teilnehmer haben, die beim nächsten Mal mit 3, 4 Sportkameraden kommen, sich Bahnen mieten und ein eigenes Training durchführen. Oder aber genau umgekehrt. Also es gibt die verschiedensten Formen und wir stehen da allen Sportlern mit Rat und Tat zur Seite.
Einen Schwimmkanal habt ihr auch dort?
Genau, ein Strömungskanal, wie er zum Beispiel auch in Berlin und Hamburg steht, vom Technischen Zentrum Leipzig gebaut. Also eine Hightech-Anlage, wo wir die Strömungsgeschwindigkeit regulieren können von stehendem Gewässer 0,0 Meter pro Sekunde bis hoch auf 2,5 Meter pro Sekunde, also deutlich über Weltrekordtempo 50 Meter. Das Ganze ist stufenlos regulierbar. Und so können die Sportler, und das ist bei uns auch in jedem Trainingscamp inklusive, dieses Erlebnis Strömungskanal mal für sich mit nach Hause nehmen. Und das ist natürlich schon allein deshalb was ganz Besonderes, weil das Widerstandserlebnis ja ein ganz anderes ist. Wenn das Wasser mal auf einen zuströmt, kriegt man doch noch mal einen ganz anderen Eindruck vom Wasser. Und im Umkehrschluss versteht man dann auch, warum man vielleicht in manchen Dingen oder bei manchen Bewegungen wirklich viel Wasserwiderstände aufbaut, zum Beispiel hängende Füße, hängende Beine und so. Das wird im Strömungskanal sehr deutlich und dann kann man noch besser dran arbeiten, das Ganze zu verbessern.
Also du hast ja gesagt, du bist Sportwissenschaftler und hast auch noch Sport studiert. Man merkt, dein Herz blutet für den Sport. Du hast auch oder bist ziemlich gut als Fachautor für Magazine unterwegs und hast selber sogar noch Bücher rausgebracht.
Ja, ich bin jetzt, muss mal kurz überlegen, ich glaube seit 2008, glaube ich, schreibe ich für das Triathlon-Magazin regelmäßig, für die Zeitschrift Swim. Dort habe ich dann auch auf der Website einige Jahre lang die Trainingseinheit der Woche geschrieben. Also da kann es schon sein, dass manch ein Zuhörer mal eine Trainingseinheit geschwommen ist, und habe mit dem Spomedes Verlag auch einige Bücher herausgebracht. Das letzte Buch mit einem Baukastensystem für Schwimmtrainingspläne, das haben wir in Eigenregie herausgebracht, also meine Frau und ich, weil wir gesagt haben, das wollen wir auch selber mal probieren. Und bei dem selber probieren haben wir es dann auch mit den Trainingsplänen, also im Online-Bereich, so gemacht, dass wir seit jetzt fast 3 Jahren eine eigene Website haben, ein eigenes Schwimmportal, das nennt sich DocSwim, also Doc mit C und nicht mit G, muss man immer sagen, geht nicht um Hundeschwimmen. Und da haben wir jetzt im Grunde diese ganzen Schwimmthemen ausgelagert. Und da gibt es jeden Montag auch eine fertige Schwimmeinheit mit einem Video dazu, wo ich die Inhalte erkläre und auch die optimale Durchführung nochmal erkläre. Und ich glaube, da haben wir ein ganz schönes Angebot für Schwimmer und Schwimminteressierte, sich Informationen zu holen.
Ich finde von dir alle Videos, die man vom Schwimmen findet oder die du sonst drehst, sind wirklich unterhaltsam und gut gemacht. Ich habe letztens irgendwann auf der Rolle, habe ich mir so eine Funktastatur jetzt geholt, dann kann ich immer umschalten am Fernsehen. Da habe ich gesehen, du bist in Monaco, glaube ich, die Formel-1-Strecke abgelaufen.
Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe mit Monaco habe ich so ein schönes Triathlon-Erlebnis auch noch in Verbindung. Und zwar habe ich da, ich glaube, das war 2009 habe ich da den letzten Ironman 73 in Monaco mitgemacht und das war ein ganz besonders schönes Erlebnis und ja, das ist haften geblieben und deswegen zieht es mich immer mal wieder nach Südfrankreich und da habe ich mir gedacht, ach komm, dann läufst du mal die Formel-1-Strecke ab.
Oje. Bist aber momentan, du machst gar nichts mehr als im Bereich Triathlon, du startest nirgendwo mehr, oder?
Ja, das liegt erstmal daran, dass ich auf Teneriffa natürlich wirklich viel zu tun habe. Und in solch einer Schwimmcamp-Woche, da bleibt im Grunde fast gar keine Zeit, um selber zu trainieren. Also es ist wirklich so, dass ich dort zum Arbeiten bin und nicht zum Trainieren. Und dann auch schaue, dass ich relativ schnell wieder nach Hause fliege nach den Trainingscamps, damit mich meine Familie nicht vergisst. Und so ergeben sich dann, ja, circa 18 Wochen, die ich auf Teneriffa bin. Und natürlich schaue ich schon, dass ich jeden Tag Sport treibe und auch das richtig mache. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Aber es fiel mir dann doch in den letzten Jahren schwer, aus Teneriffa zurückzukommen im Mai und meiner Familie dann zu sagen, so und jetzt beginnt mein richtiges Triathlon-Training und an den Wochenenden werde ich dann Wettkämpfe bestreiten. Da wollte ich dann doch mal das Familienleben in den Vordergrund rücken. Da kamen noch so ein paar Verletzungsgeschichten dazu, die es mir auch nicht so einfach gemacht haben. Jetzt bin ich aber seit letztem Jahr komplett beschwerdefrei, was das Laufen auch anbelangt. Und eigentlich wollte ich jetzt dieses Jahr, im Jahr 2020, mal schauen, was geht. Aber da ist ja jetzt was dazwischen gekommen, deswegen muss ich das verschieben auf nächstes Jahr. Aber ich trainiere ganz fleißig.
Ich habe mal online von dir eine Perspektive gefunden. Ich weiß nicht, hast du den Ironman 73 Rapperswil mal gemacht hier in der Schweiz oder noch gar nicht?
Doch, den habe ich mal gemacht, aber da ist mir was ganz Seltsames passiert. Das war nämlich nach dem ersten Teneriffa-Winter. Da war ich vor Ort noch alleine und habe den Radverleih gemacht, teilweise dann nachts noch die Räder gewartet für diejenigen, die am nächsten Morgen die Räder wieder in Empfang nehmen wollten. Und also es war echt ein chaotischer und aufreibender Winter. Und mein erster Wettkampf zu Hause war dann der 73 in Rapperswil. Kann ich mich noch gut erinnern. Da bin ich schon ein bisschen müde geschwommen, habe ich schon gemerkt, das ist jetzt nicht die Form, die ich mir erhofft hatte beim Radfahren. Ich glaube, ich bin sogar noch als Führender in meiner Altersklasse in die zweite Wechselzone gefahren und dann habe ich mein Rad in diesen Holzständer da geschoben und auf einmal habe ich mir gedacht, boah, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust zu laufen. Auch eine Sache, die mir noch nie passiert ist, war wie so ein kleines Triathlon-Burnout. Und dann habe ich mich neben mein Rad gesetzt und habe einfach aufgehört. Eine ganz seltsame Situation. Eine Woche später hatten wir deutsche Meisterschaften über die olympische Distanz. Da habe ich dann den Titel gewinnen können in meiner Altersklasse. Also es war nur von kurzer Dauer, aber war natürlich schade. Eigentlich habe ich mit Rapperswil so gesehen noch eine Rechnung offen.
Ah, das heißt, das können wir dich vielleicht in der Schweiz im nächsten Mal mal begrüßen noch.
Ja, mal schauen.
Also auf jeden Fall, die Schwimmstrecke wird dir wahrscheinlich ja sehr gelegen haben. Die ist ja relativ gerade. Also die ist ja wirklich schön raus und der See ist eigentlich ziemlich flach und schön kalt um die Jahreszeit. Da muss man nicht über irgendwie zwei Runden schwimmen oder so weiter, ja.
Ja, also wir hatten in dem Jahr, glaube ich, 15 Grad Wassertemperatur. Das ist natürlich schon knackig frisch. Und das hat auch nicht jedem gefallen. Und dann war es auch relativ wellig, weil die Winde kamen. Also es war auf jeden Fall kein schnelles Schwimmen. Auf jeden Fall aber erfrischend.
Du bist immer herzlich eingeladen. Ich möchte auch starten. Und das dritte Mal in Folge, dass es nicht funktioniert. Das ist unglaublich.
Ja, das ist einmal, manchmal steckt der Wurm drin. Ja,
ja, aber dann nächstes Jahr. Du hast noch eine Marke, und zwar Allwetterkind.
Genau, das ist so im Grunde, sagen wir mal, die Dachmarke oder ja, die Unternehmung, unter der all das steht, was wir so machen, meine Frau und ich, also ein echtes Family-Business. Und da mussten wir uns natürlich irgendwann mal einen Namen überlegen. Und da kam mir der Begriff Allwetterkind wieder in den Sinn, weil mich meine Mutter immer so genannt hat als kleines Kind, weil ich bei jedem Wetter draußen war und immer zu spät nach Hause kam und irgendwo Matsch gespielt habe oder irgendwas anderes gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, das wäre doch jetzt eine schöne Fügung, dass dir gerade der Begriff in den Kopf kommt, wo du nach einem Unternehmensnamen suchst. Und das steckt also jetzt hinter dem Begriff Allwetterkind.
Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, als ich zur Challenge Paguera geflogen bin von Zürich aus, da waren zwei Schweizer Profis gewesen, die hatten wirklich von dir den Schlüsselanhänger am Rucksack und dann habe ich sie darauf angesprochen, haben sie gesagt, ja, der Holger, der hat ein super Camp gemacht, jetzt ist wahrscheinlich vielleicht, weiß ich, 2, 3 Jahre her, du erinnerst dich nicht an sie, also du bist auch schon in der Schweiz relativ gut bekannt.
Ja, die Triathlon-Familie in der Schweiz, genauso wie die Schwimmer-Familie, die ist ja nicht groß. Und ich glaube, da wird auch ganz gut kommuniziert. Wir haben erstaunlich viele Gäste aus der Schweiz, obwohl wir dort ja werbemäßig, wie eigentlich auch in Deutschland, gar nicht präsent sind, sondern unsere Strategie ist ja, online präsent zu sein und fleißig zu sein, was Facebook-Posts anbelangt und über unsere verschiedenen Webseiten. Also wir wollen ja mit Inhalten überzeugen. Und da sind wir immer wieder erstaunt, wie viele Schweizer uns besuchen.
Du bist ja seit Anfang an dabei, wo der Triathlon groß geworden ist. Merkst du oder sieht man die große Veränderung, dass die Massen sich dafür interessieren, sich fast so lang zu quälen?
Also Interesse meinst du jetzt von außen die Zuschauer oder dass mehr Sportler in den Sport hineinkommen, in den Triathlon-Sport?
Dass die Sportler in den Triathlon-Sport immer mehr hineinkommen.
Ja. Also das kann man auf jeden Fall sehen. Wir hatten eigentlich schon so 2010, kann ich mich noch erinnern, da haben wir schon gedacht, der Kulminationspunkt, der wäre erreicht und so eine erste Sättigung wäre auch zu verzeichnen, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Irgendwie hat man das Gefühl, es geht immer weiter, es begeistern sich immer mehr Menschen dafür und ich glaube, also es wird auch immer klarer, dass Triathlon nicht nur Langdistanz ist, sondern eben auch schon die kurze Distanz ist und dass alles eine Herausforderung ist. Und insofern findet ja auch jeder seine Distanz. Also jeder kann es ja irgendwie schaffen, die 750 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5 Kilometer zu laufen. Das ist natürlich toll, weil wir ja hier 3 Lifetime-Sportarten miteinander verbinden. Sportarten, die man bis ins wirklich ganz, ganz hohe Alter betreiben kann. Insofern ist der Gesundheitsaspekt ja auch wirklich sehr groß und das macht den Triathlon-Sport so wertvoll. Und ich habe so das Gefühl, es gibt so auf der einen Seite diejenigen, die für sich selbst noch so ein kleines sportliches Abenteuer suchen und dann gibt es aber auch immer mehr, die das sehr, sehr strategisch angehen und das ist ganz interessant zu beobachten, denn wir sprechen ja auch in den Trainingscamps darüber und das ist doch wirklich ganz interessant, denn ich würde sagen, dass wir da einen ganz guten Markteinblick haben. Also die Marktforschung, die wir so unauffällig betreiben vor Ort anhand der Gespräche, lässt doch einen ganz interessanten Rückschluss zu, wer Triathlon betreibt und mit welchen Ambitionen und mit welchen Zielen.
Ja, den Triathleten erkennst du auf der Straße ja auch irgendwie ganz einfach. Es ist ja auch, also der Triathlet ist ja irgendwie ein Lifestyle geworden.
Auf jeden Fall gehört das dazu. Das finde ich aber auch gut. Das ist ja eigentlich in jeder Sportart so. Man soll sich ja auch wohlfühlen und irgendwie darf man sich ja auch ein bisschen cool fühlen bei dem, was man tut. Das trägt ja durchaus zur Lebensqualität bei. Also insofern finde ich das vollkommen normal. Und ja, wenn man auch Vorbilder hat im Sport, dem man nacheifert, also gerade wenn wir jetzt von der Jugendarbeit auch sprechen, ist das immer eine tolle Sache. Also jeder, der durch den Triathlon-Sport vom Sessel hochgerissen wird und abends sich nochmal aufs Rad setzt oder laufen geht, das ist ja ein Gewinn für die Gesellschaft, kann man sagen.
Ja, es macht sich ja auch jetzt immer mehr in den deutschen Medien oder deutschen Fernseher auch breit, dass man Hawaii jetzt überträgt und durch Facebook wird viel live gestreamt. Ja. Also ich bin mir auch sicher, das wird weiter anhalten. Ich habe letztens in einer Zeitung gelesen, die sich so mehr auf die Schweiz bezogen hat, dass hier die Marathons immer weniger werden und die die Halbmarathons zunehmen, aber die Zeiten seit Jahren, also die Bestzeiten seit Jahren sinken, während die im Triathlon in der Schweiz steigen.
Ja.
Also habe ich mich auch stark gewundert.
Ja, das kann man aber auch so wahrnehmen. Also es ist schon ein deutlicher Shift vom Marathon zum Triathlonsport. Und man muss auch sagen, dass wirklich viele dieses Thema Triathlon ja sehr, sehr strategisch angehen und sich auch Gedanken machen, sich Informationen holen. Gerade natürlich, wenn man ein schwimmerischer Seiteneinsteiger ist, dass man nicht einfach loszieht und in den See springt und mal für sich schwimmt, sondern dass man sich auch Gedanken macht, wie gehe ich das Thema an, damit ich aus der gegebenen Zeit, die mir zur Verfügung steht, auch das bestmögliche Ergebnis heraushole, sei es nun materialtechnisch oder dass man sich einen Trainer nimmt oder eben Trainingscamps besucht. Also da wird schon nicht immer alles dem Zufall überlassen, aber das ist ja auch okay so. Davon leben ja auch die Medien unter anderem.
Ich glaube, früher, also vor ein paar Jahren war es noch so gewesen, da hat man gesagt, nicht vor 30 auf die Langdistanz, und heutzutage triffst du ja schon 23, 24-Jährige, die sich da aus anderen Profibereichen der Langdistanz widmen.
Ja, die Spanne ist schon enorm, muss man wirklich sagen, so von Anfang, Mitte 20 bis jetzt über 40. Jan Frodeno wird ja auch bald mal 40, das dauert ja nicht mehr allzu lang. Greg Alexander war über 40 bei seinem Ironman-Sieg. Ich glaube 2008 war das oder 2009. Also insofern sieht man schon, es gibt da einfach nicht diesen Altersbereich, den man klar herauskristallisieren kann, wie auch in anderen Sportarten sich das ja wirklich extrem gewandelt hat. Wenn man sich mal anschaut, wie das im Schwimmsport früher war, da hat man gedacht, so mit Anfang 20, da ist die Leistungskurve schon dabei abzufallen. Jetzt war in 2016 in Rio, Michael Phelps war 31, Ryan Lochte, glaube ich, 32 und haben Goldmedaillen gewonnen. Also da sieht man doch, dass mit dem entsprechenden Wissen und der Anpassung der Trainingsmethodik auf das Alter, dass noch sehr, sehr viel möglich ist. Daran hätten wir ja früher in den 80er, 90er Jahren gar nicht dran gedacht.
Es hat sich ja sehr viel entwickelt, auch durch die Wissenschaft. Stimmt, die Norweger sind uns ja auch immer noch weiter voraus. Die trainieren ja sehr im Triathlon sehr harte Einheiten, wenn man das mal verfolgt. Ja. Aber die haben natürlich auch, ich sag jetzt mal, die Leute, die jetzt früh anfangen, auf die Langdistanz zu gehen, oder auch an Jan Frodeno, die werden ja auch nicht in 10 Jahren in der Zeitung sagen, ich bin am Arsch. So wie wir das jetzt sagen, das würden die ja nie tun.
Ja, man weiß natürlich auch bei den Norwegern nicht, wie viele da rausfallen und das Pensum nicht verkraften. Also erstmal weiß man das nicht. Und so was die Trainingsmethodik anbelangt, ist man dort schon sehr weit, auch was die wissenschaftliche Überprüfung anbelangt, muss man schon sagen, dass sich da einige Länder auch ein Scheibchen abschneiden können. Aber am Ende muss es auch mit dem Individuum funktionieren. Und die Belastungsverträglichkeit muss da sein, auch das. Also man muss verletzungsfrei bleiben. Also es spielen doch viele Komponenten eine Rolle.
Ich weiß, wenn man sich die Winterspiele anschaut, und die Norweger, die gewinnen ja eh fast alles da. Und dann liegen die am Ziel und sind dann am Hecheln. Und dann hat dann irgendwann ein Reporter gesagt, ja, warum hecheln die denn immer so? Und dann sagte der andere, ja, die haben das mal erprobt im Training, dass wenn die so schnell einatmen und ausatmen nach dem Lauf, also das war jetzt, glaube ich, Biathlon, dann geht das Laktat schneller runter. Das haben die wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Am nächsten Tag, jeder, der ins Ziel kam, hat das wahrscheinlich gesehen abends. Und die haben das dann wirklich so übernommen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber die sind da echt extrem voraus.
So schnell geht das aber mit diesen Mythen oder ja, diesen Lagerfeuergeschichten in der Trainingswissenschaft. Die Wissenschaft ist es in dem Moment ja oftmals gar nicht, sondern da weiß man, der eine hat das gemacht, der andere hat das gemacht. Und auf einmal denkt man, das ist jetzt das allheilbringende Mittel wie Polarized Training, wie es die Norweger machen oder die niederländischen Eisschnellläufer. Und im Endeffekt hängt halt doch vieles auch von dem richtigen Mix ab. Von Belastung und Entlastung, also Erholung. Also da sieht man dann wirklich die erstaunlichsten Dinge. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Timo Brach damals den Ironman in Frankfurt gewonnen hat und erstmalig Kompressionsstrümpfe trug. Und wo dann auch jeder verrückt war nach diesen Kompressionsstrümpfen. Und ich am Montag nach dem Ironman bei meinem Sporthändler war und der gesagt hat, ich werde hier noch verrückt. Das Telefon klingelt andauernd, jeder will diese Kompressionsstrümpfe haben. Also daran sieht man mal ganz gut, wie wertvoll auch so ein Testimonial ist und wie schnell man dann so Produkte auch in den Markt bringen kann.
Das ist immer genau wie mit den Challenges, nicht? Was ist gesund, was bringt was? Ich
Ja.
glaube, vor einem Jahr war es ja absolut in immer diese 100 zu 100 zu schwimmen am Anfang der Saison. Und da habe ich mir nur gedacht, wie kann man sich das antun? Ich meine, ich bin jetzt auf keinen Fall ein guter Schwimmer. Das ist wahrscheinlich der Grund oder der Grund, warum ich auch mal zu dir runterkommen werde. Aber ich würde doch wirklich nicht als Triathlet oder wo die Zeit auch wirklich schon knapp ist, morgens um 7 Uhr ins Freibad gehen und 100 mal 100 schwimmen. Also ich sage auch, was ist das für ein Effekt für mich? Also ich persönlich habe mir gedacht, nee, das sollen die ruhig machen, die es wollen. Mir geht das vorbei.
Ja, also man muss auch unter trainingsmethodischem Gesichtspunkt muss man sagen, das muss man nicht machen. Und alle Schwimmer, die das mal gemacht haben, das würde ich mal behaupten, zu 95%, die sagen sich, das mache ich einmal und nie wieder. Und genauso ist es auch mir widerfahren. Ich habe das einmal gemacht und da habe ich gesagt, also sowas Langweiliges, das brauche ich wirklich nicht nochmal. Im Regelfall wird das ja bei vielen Mannschaften so kurz vor Weihnachten durchgeführt oder zwischen Weihnachten und Neujahr, damit sich jeder nochmal voll verausgaben kann und mit gutem Gewissen in die Feiertage gehen kann. Aber ansonsten spielt das trainingsmethodisch ja überhaupt keine Rolle. So eine Sache wie 100 mal 100 hat auch wirklich keinen großen Effekt, muss man sagen. Also ich würde es mal unter dem Aspekt Spaßveranstaltung verbuchen. Aber das ist ja auch völlig okay, wenn man mit Gleichgesinnten da mal 100 mal 100 schwimmt und danach sagen kann, das habe ich jetzt auch mal geschafft, abgehakt, dann ist das ja auch völlig okay.
Gab es für dich irgendeinen Mythos mal im Schwimmen, wo du gedacht hast, das kann ja nicht sein, dass die Leute das glauben und gerade machen? Gab es da mal sowas bei dir?
Puh.
Dass sie vielleicht nur noch mit Paddles trainiert haben oder mit irgendwelchen Zugseilen und statt viel im Wasser zu machen, gab es irgendwas mal?
Ja, dieses Paddles-Thema ist natürlich immer präsent, muss man sagen. Und ja, ich würde mal sagen, so einer der größten Irrtümer ist so das Thema Kraftausdauer, weil eigentlich die meisten gar nicht so genau wissen, was bedeutet denn Kraftausdauer. Kraftausdauer sind ja Belastungen bis circa maximal 2 Minuten. Und zwar so ausgestaltet, dass man nach diesen 2 Minuten mehr oder weniger umfällt, weil man nicht mehr kann aufgrund der hohen Intensität. Und dann heißt es immer noch, ja, mit Paddles trainiere ich Kraftausdauer. Da muss man sagen, dann müssen das aber sehr, sehr kurze Strecken sein mit sehr, sehr hoher Intensität und sehr guter Technik. Oder wenn jemand am Berg Rad fährt und spricht dann von Kraftausdauer, wenn er da eine halbe Stunde den Berg hochfährt. Also das sind so Mythen, muss man sagen. Also da wird schon viel Seltsames erzählt, aber dafür sind dann ja die Trainer da, um für Aufklärung zu sorgen.
Das Trainer sind echt wichtig. Mir ist mir auch aufgefallen, wenn Leute zum Beispiel verletzt waren. Und meistens ist das ja immer so, ich sag mal, fast einen Monat bis zum ersten Wettkampf oder zum nächsten Wettkampf. Und dann sehe ich die im Freibad und dann schwimmen die komplett nur noch mit Paddles, weil sie sagen, sonst werde ich nicht fit.
Ja, wir machen das oder wir sprechen auch auf Teneriffa bei den Schwimmcamps sehr häufig über den Einsatz von Hilfsmitteln, weil da ja auch viel gemacht wird, was wenig bringt. Oder dieses Pullboy-Geschwimme zum Beispiel. So der Klassiker ist ja Paddles und dann ein Pullboy dazu, wo man dann sagen muss, das hilft mir eigentlich überhaupt nicht. Denn gerade die Seiteneinsteiger haben auch oftmals gar nicht die Kraft, mit den Paddles wirklich gut durchzudrücken, also den Zug von A bis Z sauber durchzuführen. Das bedeutet, da wird der Zug unsauber, dann wird er vielleicht sogar auch langsam, weil die Kraft dafür einfach nicht mehr vorhanden ist. Und der Pullboy hilft dann einfach nur, das, was man sowieso nicht gut macht, auf einem vielleicht etwas besseren Niveau zu absolvieren. Aber es ist ja überhaupt kein Lerneffekt dabei. Und ich sage immer, man muss sich immer überlegen, was will ich erreichen mit dem, was ich tue. Und welche Zielsetzung steht dahinter? Und dann scheiden auf einmal manche Dinge ganz eindeutig aus.
Der gibt dir natürlich das Gefühl auch, du bist schnell. Also
Ja.
gibt dir wirklich die Illusion, du bist schnell. Und dann, wenn man den wegnimmt, aus meiner Erfahrung, passiert es dann nicht nur, dass du langsamer bist, sondern du hast keine Puste mehr, weil du auf einmal viel mehr Energie brauchst, um dich zu bewegen.
Ja, und du bist natürlich frustriert, weil du merkst, das geht ja doch nicht so gut, wie du das gedacht hattest. Und ja, dann kommen noch andere Dinge dazu. Dann hast du dir vielleicht auch eine Bewegungsfrequenz angeeignet, die eigentlich viel zu niedrig ist. Das bedeutet, du ziehst die Paddles aus und ziehst relativ langsam, schwimmst also stark über die Kraft und weniger über das Herz-Kreislauf-System und wirst dadurch natürlich auch nicht schneller. Das ist ungefähr so, als wenn du beim Laufen sagen würdest, versuch doch mal einen guten Lauf hinzulegen und versuch dabei die Schrittfrequenz zu reduzieren. Das würde also dann eher einem Springen ähneln als einem Laufen. Das macht ja auch kein Mensch, aber im Schwimmen machen wir leider solche absurden Dinge, weil wir diese Vergleiche oftmals für uns gar nicht so realisieren.
Ja, und die Industrie, die dahinter steckt, die bringt ja auch alle gefühlte 2 Jahre neue Poolboys raus, die dann deine Technik verfeinern und besser machen. Ich weiß gar nicht, wie viele hier rumliegen, weil man die mir mal geschenkt hat oder mal ausgeliehen hat. Und ja, dadurch bin ich technisch nicht besser geworden.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, macht es natürlich auch Spaß und bringt Variation ins Training. Also ich habe auch eine Schublade voll mit Pedals aus den verschiedenen Jahrzehnten. Aber auch da muss man sagen, es gibt immer mal wieder einen anderen Reiz und manchmal hilft es auch einfach, wenn die Pedals nicht gelb sind, sondern beim nächsten Mal schwarz oder aus Holz sind, dass man wieder Spaß am Training hat. Ist halt wie mit einer Trainingsuhr auch. Da muss man sich auch manchmal ein bisschen selbst überlisten.
Also die mit Holz habe ich bei dir gesehen, die sehen echt cool aus, die du da hattest.
Die
Das sind
sind
schöne.
wirklich schön, ja.
Das würde ich mir noch kaufen, aber sämtliche andere Sachen jetzt würde ich mir nicht mehr holen. Die waren jetzt noch. Da sehe ich wenigstens so ein Foto cool aus, weißt du. Holger, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast.
Sehr gerne. Ich danke dir auch, Andi.
Und ich hoffe, wir sehen uns mal auf Teneriffa.
Das kann gut passieren. Also ich bin auf jeden Fall da.
Danke, Holger, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke ebenso. Tschüss.
Hey, hat euch der Podcast auch so gefallen? Dann teilt und verschickt ihn an eure Freunde und folgt dem Andi auf Facebook und Instagram.